Trotzdem, wenn du die blanken Zahlen anschaust, dann wirst du daran gemessen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Didi Kübauer jetzt gerade neu dort ist erst seit kurzem versucht, eine Mannschaft zu entwickeln. Es ist auch nicht so, auch wenn er in der Pressekonferenz vor dem Sturmspiel gemeint hat, dass Sturm der Gewinner der Transferperiode ist, weil sie eigentlich niemanden abgeben mussten und sie hatten krasse Abgänge.
Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
Ja, hallo Peter. Es freut mich, dich zu sehen, zu hören.
Jetzt du nicht so, wir sehen uns ungefähr seit 4 Stunden.
Ja, ja, aber ich habe es dir noch nicht gesagt, dass ich mich freue, dass wir uns heute sehen.
Ach so, ja, stimmt. Ich freue mich eh auch immer, dich zu sehen. Wir sollten uns erklären, also wir haben es ja vorangekündigt, dass wir leider nicht rechtzeitig eigentlich im Sinne des normalen Ablaufs oder Zeitplans aufnehmen, sondern diesmal anders, weil wir beim Philipp waren, bei Philips Sportvereinigung, Philips.
Dafür habe ich auch recht lange gebraucht, muss ich sagen.
Ja,
Könntest du es aufklären?
Es gab schon naheliegendere Texte von mir, aber wir waren bei PSV Eindhoven im Stadion. Das stimmt gar nicht. Wir waren eigentlich bei Sturm Graz im Stadion, die auf PSV Eindhoven getreten sind. Es war getroffen sind. Extrem interessant für mich oder auch durchaus besonders, wieder mal mit dir gemeinsam im Stadion zu sitzen.
Waren wir schon mal gemeinsam im Stadion?
Ganz sicher mal beim AFC Wimbledon, wenn du dich erinnerst.
Stimmt, ja. AFC Wimbledon gegen Luton Town.
Das weiß ich nicht mehr.
Away, ein League 2 Game. Und Wimbledon ist ja in diesem Jahr dann aufgestiegen in die League 1, in der sie noch immer verweilen. Übrigens, sensationell, die haben ja ihr Stadion seit gut einem Jahr. Mit Fans.
Das
wäre wieder ein Grund, dass man hinfliegt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Adebayo Akinfenwa spielt nicht mehr dort. Das ist der Beast, der stärkste Fußballer der Welt, zumindest dank FIFA. Dieser Bodybuilder unter den Fußballern. Das kann ich mich erinnern, da habe ich damals Adebayo Akinfenwa interviewt und dann hast du gleichzeitig den Trainer, dessen Namen mir entfallen
Neil ist. Ardley.
Neil Ardley. Ist der noch immer dort?
Nein, der ist während meiner Amtszeit des Studiums in London ist der entlassen.
Hast du ihn entlassen? Also, okay.
Nein, der war cool. Der ist jetzt der war danach bei Notts County und ich weiß nicht, wo er jetzt ist.
Okay. Ja, ich möchte, was mir wichtig ist, weil du mir gegenüber sitzt, völlig überrascht mit einem T-Shirt, auf dem sich eine Zitrone befindet. Danke an die Verantwortlichen bei Sturm Graz oder beziehungsweise an das Catering-Team, das neben Salz und Pfeffer zu der Verpflegung der Journalistinnen und Journalisten auch ein Zitronenöl gestellt haben. Also ich habe ein Foto davon gemacht, vielleicht soll man das posten. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Ich glaube, die haben gesehen, Fabio Schaub kommt, CEO of Lemons. Wir müssen entsprechend reagieren.
Ja. Also es hat mich auch sehr gefreut. Und
es war wirklich nur Zitronenöl dort. Das war von Cotterny, oder?
Keine Ahnung, von wo. Ich habe mich auch gefragt, zu welchem Gericht es passen hätte können oder warum das dort war. Vermutlich eine nette Geste.
Wahrscheinlich, weil du gibst es grundsätzlich ja frei oder die Rezeptkombinationen, in denen Zitronen vorkommen dürfen, werden ja wahrscheinlich auch von dir freigegeben oder kreiert.
Nein, das entzieht sich meiner Kenntnis sogar, wer da die Hand drüber hält. Aber ja, wir waren beim Europa League Spiel. Seit wie vielen Jahren ist Sturm jetzt wieder in der Europa League Gruppenphase? War die letzte Gruppenphase mit AEK Athen?
Ja, ich habe gerade überlegt, war es 2009? 2010?
Ja, 10 Jahre circa, ja, 11 Jahre, ja.
Ich glaube 11 Jahre, ich glaube 2010 war es, nach dem Cupsieg, oder? Und 11 ist man weiß geworden, ich glaube sowas. Oder war man 11 in der Gruppenphase, weil man in Champions League Playoff damals gegen Bate Borisov verloren hat? Und vielleicht war es 11 das letzte Mal, dann wäre es genau 10 Jahre. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, war ein schön angerichtetes Fußballspiel, ein Fußballfest, wie man so gern sagt, ausverkauftes Stadion, wobei es nicht ganz ausverkauft gewirkt hat, weil da dort ein paar Plätze freigeblieben sind. Was daran gelegen haben mag, dass es heute sehr regnerisch war am Abend in Graz. Und sonst eigentlich habe ich mich zurück erinnert gefühlt an eine Überschrift, die bei meinem ersten journalistischen Job der stellvertretende Redaktionsleiter bei einem Europacup-Spiel, ich glaube von Austria Wien, formuliert hat. Und er hat sich diese Formulierung nur deswegen getraut, meinte er am nächsten Tag, weil er am Abend während des Textens 2 bis 3 Bier getrunken hat. Er hat damals geschrieben, solide Chancenlosigkeit.
Ja.
Ja. Fabio Schaub befindet sich gerade in einer anderen Welt. Er sucht am Handy die Europacup-Geschichte von Sturm Graz.
2011, 2012. UEFA Europa League gegen Lok Moskau, AEK Athen und RSC Anderlecht. man könnte meinen, eine ähnlich spannende Gruppe.
Ah, damals habe ich, ah, das kann ich mich erinnern, da habe ich das Programmheft getextet für Sturm Graz in der Gruppenphase und habe da unter anderem Alfred Tater interviewt zu Lok Moskau als Experten.
Mhm. Sehr schön.
Und Michael Gspurning als Experten für AEK Athen. Und wer war die dritte Mannschaft?
Anderlecht. Robert Schul.
Weil
sein Bruder ja Jahre später dorthin gewechselt ist.
Ah ja, verdammt. Ich überlege jetzt gerade wirklich sehr intensiv, wen ich damals für erste Anderlecht als Experten. Warte mal, es müsste irgendein belgischer Connex gewesen sein.
Andi Lasnik. War der in Belgien?
Ah, Holland.
Holland.
Michi Lindl, na, auch in Holland. Man weiß es nicht genau. Ah, Jimmy Hoffer. Nein, die war viel später. Mit,
ja, wie auch immer. Du, wie war es für dich, das heutige Spiel? Oder warte, wir müssen ja, bevor wir starten wir rein.
Ja.
Die beste Liga der Welt. Die Podcast gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
Das heutige Intro wird Ihnen präsentiert von Peter K. Wagner.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wirklich schön, dass Sie dabei sind. Es ist wieder soweit. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe keinen Text, aber Fabio Schaub auch nicht. Wir wollten eigentlich aus dem Ballesteros vorlesen. Er hat jetzt gedacht, dass ich mir in meiner völlig kreativen Art und Weise mir innerhalb kürzester Zeit etwas ausdenke. Aber nein, dem ist natürlich nicht so. Ich bin einfach hier, so wie er. Ich begrüße ihn recht herzlich. Hallo, lieber Fabio.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Du hast eigentlich angekündigt, ich mache das schon. Was, komm, schreib mal rein.
Ja, aber tatsächlich auch erst direkt vor der Aufnahme. Ich habe ja auch gedacht, wir nehmen heute ganz anders auf, weil ich dachte mir, wir werden mit unserem wunderschönen Roadcaster ins Stadion einkehren und direkt nach Spielende mit Stadionatmosphäre im Hintergrund.
Hashtag DBL Levy.
Genau. Direkt Werbung machen und während wir Autogramme schreiben für diverse Fans, das uns ja immer wieder passiert, in der Öffentlichkeit die Sendung aufnehmen. Aber es ist dann doch einfach so gewesen, dass wir ins Studio gefahren sind nach dem Spiel. Ich möchte eine Sache ankündigen noch, bevor wir dann irgendwie hineingehen oder erzählen, dass ich grundsätzlich mich wirklich sehr gefreut hat, mit dir ein Fußballspiel anzuschauen. Ich habe allerdings ganz vergessen, dass du ja ein Mensch bist, der sich auch wirklich mit taktischen Formationen beschäftigt. Und dementsprechend, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mit Fabio Schaub gar nicht so lustig, ein Spiel anzuschauen, die erste Halbzeit, weil ihr echt immer wieder versucht, das Gespräch aufzubauen. Und die erste Halbzeit war immer so, ah, warte kurz, ich muss mein Spiel anschauen. Na, warte, können wir in der Hauptpause reden? Also die ersten 45 Minuten ja, waren relativ so still.
Ganz so schlimm war es jetzt nicht. Ja, wir hatten schon Wortwechsel.
Ja. Peter, schreib mal kurz auf, dass da hinten der Sechser abkippt. Nein, so schlimm war es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ab der Halbzeit mehr
gesprochen. Das hat aber gestimmt. Der Sechser ist oft abgekippt.
Ja, ich weiß. Ich mache das ja nebenher. Also, genau. Na, ihr habt ja eigentlich bei der Werten Spiel die Frage gestellt, ist die Variante von Sturm mit Lubitsch auf der 10 und Kitischvili auf links wirklich die kompakteste, so wie es Christian Ilzimmer meint? Und darauf war die Antwort von dir. Bitte reden wir in der Halbzeit drüber. Ich habe dich nachher nicht mehr gefragt, deswegen jetzt die Frage. Ist es die kompaktere?
Puh, schwierig. Nachdem ich Sturm, ich glaube, das erste Mal seit 7 Jahren wieder in einem Stadion beobachtet habe und sonst nur vom Fernseher verfolgt habe, muss ich sagen, ist das nicht so leicht für mich zu beurteilen. Aber ja, ich finde, es ist definitiv eine Richtung, die eher für den Fußball steht, dass man mal in erster Linie defensiv dem Gegner wenig Räume geben möchte und, sag ich mal, auch mit dem Zehner jetzt nicht zu offensiv agieren will. Wobei ich noch nicht ganz schlau daraus geworden bin, warum Kitischvili dann oft auf der 8 fungiert, weil er einfach ein klassischer Zehner ist und ich glaube, dort noch besser ist. Und gerade gegen den Ball hat das seine Limitation. Und ja, aber in der Halbzeit, wir haben es dann angesprochen, also PSV Eindhoven hat gut gespielt und zur Halbzeit dann auch verdient 1-0 geführt, muss man sagen. Hätte vielleicht sogar etwas höher sein können, weil Sturm sehr, man kann es eigentlich sagen, wie nach der Monaco-Partie sehr, also nicht mutig war. Man hat sich sehr weit in die eigene Hälfte drängen lassen und man hat eigentlich so PSV, die ja sehr gute Fußballer drin haben, sehr viel Raum zum Spielen gegeben und das war dann natürlich für Sturm umso schwieriger zu verteidigen und Umschaltmomente nach vorne gab es kaum, weil ein extrem großer Raum hätte überspielt werden müssen und wenn es die Momente gab, wo man vielleicht den schnellen Jeboah schicken hätte können, hat man die Momente verabsäumt, deswegen haben wir zur Halbzeit gesagt, was würden wir machen? Du hast gemeint, du würdest Kuhn bringen, richtig, und Kitischvili auf die 10 stellen.
Richtig.
Und ich habe gesagt, ich würde Lubic raustun und Zakaria auf die 10 stellen. Ja, und passiert ist dann deine Variante.
Bei der Auswechslung waren wir uns einig, die Einwechslung war dann auf meiner Seite mit Kuren, weil es halt die ist, die meistens passiert.
Ja, und ich habe mir gedacht, etwas Größe würde dem Spiel gut tun für die hohen Bälle. Zakaria Größe und vor allem ist er, finde ich, der noch bessere Fußballer mit Ball, gerade wenn es um die Duelle im 1 gegen 1 offensiv geht, wobei Kuren da ja auch einen sehr feinen Fuß hat, aber der ist vor allem für die Standards, denke ich, bekannt. Oder für die Bälle aus dem Halbraum oder sogar Abschlüsse. Ja, und dann im Endeffekt ist es dann so gekommen, wie du gesagt hast.
Und ja, und dann hat Kuhn das Kopfballduell verloren. Also fehlende Größe, Zakaria war nicht da. Und das ist dann
und das 2-0
von Sahabi gefallen. Nach Vorlage eines, und das haben wir auch festgestellt, es war der Weltmeister, der den Ball vorbereitet hat.
Ja, es war nicht nur der Weltmeister, sondern es war der Weltmeister, der der ganzen Welt hätte zeigen sollen oder gezeigt hat, dass er besser als Messi ist. Und ja, Mario Götze, der Goldjunge.
Ja, also du hast ja dann richtig gesagt, ein WM-Finaltorschütze sogar oder WM-Final-Goldtorschütze. Und bei dir habe ich festgestellt, ich glaube noch, dass ich noch nie einen noch aktiven Weltmeister Fußballspielen gesehen habe. Und wahrscheinlich wird es jetzt auch, es wird wahrscheinlich nicht so schnell vorkommen, dass wir wieder einen WM-Final-Goldtorschützen, das wäre eigentlich ein super Episodentitel, WM-Final-Goldtorschützen live beim Fußballspielen zuschauen können dürfen. Wobei, ja, ich meine, es war jetzt auch nicht so, dass jetzt Mario Götze Messi-esk agiert hat.
Ja, aber wenn wir jetzt auch in dieser Partie gleich schon drin sind, Sturm hat dann gerade in der zweiten Halbzeit einiges wesentlich besser gemacht. Man war mutiger, man ist höher draufgegangen und man hat sich ja vor allem im Ballbesitz mehr zugetraut. Und wir haben es angesprochen, da war dann die kurze Phase zwischen Minute, ich würde sagen nach dem Gegentreffer, nach dem zweiten, von Minute 50 bis 60, 65 sogar, wo Sturm richtig große Chancen hatte und Jungoren Stankovic dann auch das 2-1 erzielt hat, nach einem super Freistoß von Jakub Janča, muss man sagen. Und dann waren wirklich 10 Minuten auf der Seite der Schwarz-Weißen. Und da hätte durchaus das 2-2 fallen können. Da hatte man ein, zwei Riesenchancen auch. Und mit dem 3-1 von Philipp Max, sehr schöner Treffer, war aber abgefälscht, war dann eigentlich der Deckel drauf und kurz danach das 4-1 und die Partie war gegessen. Aber Sturm hatte eben diese 10-15 Minuten, wo sie die Partie auf ihre Seite hätte kippen können und ja, von dem her war es schon eine ansehnliche Partie und ich glaube, Sturm hat sich ordentlich verkauft, wenn doch im Endeffekt der 4-1 da steht.
Ja, das Ergebnis schaut auf jeden Fall schlimmer aus, als der Spielverlauf dann war.
Wobei es auch verdient war, wenn man es unterm
Strich betrachtet. Wobei ich halt trotzdem dabei bleibe, dass es doch am Ende des Tages solide chancenlos war, weil schon über die Gesamtdauer, ja, wie du sagst, das waren diese 10-15 Minuten vielleicht, aber sonst hat sich Roger Schmidt nicht viel Sorgen machen müssen um seine Mannschaft.
Ja, und vielleicht war es dann auch, und das muss man so sagen, individuelle Qualität, die da den Unterschied ausgemacht hat. Also Eindhoven gerade defensiv, im Spielaufbau auch kaum Fehler. Also die Abwehrreihe richtig, richtig solide. Und da hat man eben, wie gesagt, 10 Minuten, wo Sturm diese Drangperiode hatte, sie zu Fehlern teilweise gezwungen, aber unterm Strich extrem hohe Passqualität, extrem hohe Ballsicherheit auch bei Eindhoven. Clevere Spieler, da sieht man schon, dass die wie ein Sahavi, ein Götze, auch ein Ramaljo, dass die einfach schon viel erlebt haben und das gestückt auch mit ordentlicher Fußballqualität. Ich bin ja ein großer Fan auch von Philipp Max, verstehe nicht ganz, warum der nicht bei einem noch glitzernderen Verein spielt. Ich spiele da ein bisschen auf Champions League an, gerade als Linksverteidiger. Das ist ja auch international ein Phänomen. Finde ich, dass der durchaus noch eine Etage höher spielen könnte. Aber für Eindhoven ein richtig guter Spieler und ja.
Ich bin auch ein großer Fan von Philipp Max und von Philipp Mouene und von Philipp Cocu.
Hauptsache Philipp, oder?
Hauptsache Philipp und unterschiedliche Schreibweisen, genau. Das ist mir besonders wichtig.
Eine Szene haben wir auch angesprochen gehabt. Ibrahim Sangaré gegen Jon Goran Stankovic. Kannst du dich erinnern oder ist dir das entfallen?
Die Schauspieleinlage meinst du?
Also ja. Das sind diese Dinge, die mich wirklich ärgern am Fußball. Das ist auch der Grund, also genau diese Aktion, möchtest du sie beschreiben nochmal für die Leute, die sie nicht gesehen haben?
Ja, ich glaube, es war so, dass. Magst du es nicht beschreiben? Oder?
Ich tue mir bei sowas extrem schwer.
Nein, es war ungefähr. Es war, wenn ich mich recht entsinne, wollte Stankovic direkt vor der Trainerbank von Sturm nach, einen Out-Einwurf schnell einführen. ausführen. Versuchte, sich den Ball wiederzuholen. Sangaré stand in dem Weg. Hat Sangaré den Ball gehabt? Ich weiß es nicht mehr genau.
Egal, im Endeffekt gab es eine Ranglerei.
Waren sie irgendwann in einem unfreiwilligen Umarmungsmodus, in dem Stankovic doch gewartet hat, irgendeine leichte, unsittliche Berührung von Sangaré zu spüren und hat sich dann theatralisch fallen lassen, woraufhin Sangaré nicht anders konnte, sich auch theatralisch fallen zu lassen. Und es war dann ein bisschen so ein Streit versus, wie hat der Trainer geheißen?
In der deutschen Louis Bundesliga. Louis van Gaal bei Man United ist ja auch einmal.
Ja, aber Albert Streit gegen, wie hat der Trainer geheißen?
Christian Streich meinst du?
Na, Albert Streit von Frankfurt und der damalige Trainer von, kann sogar Freiburg gewesen sein, Norbert Meyer und Albert Streit, so. Norbert Meyer, Trainer von Duisburg, Albert Streit, Mittelfeldspieler bei Eintracht Frankfurt, die sind aufeinander getroffen und dann haben sich berührt, an der Stirn und haben auch nicht genau gewusst, wer sie jetzt als erster fallen lassen sollen, wie sie reagieren sollen. Dann ist der erste gefallen, dann ist der zweite mitgefallen. Also so Kegelmoment, wo es halt umfallst, völlig unmotiviert. Und das ist auch passiert, dann haben sich beide am Boden gewunden und dann, wir haben uns beide sehr beschwert. Also ich habe zuerst gedacht, das ist lächerlich, dann hast du die auch voll aufgeregt. Und dann war von uns beiden eigentlich unisono so, eigentlich sollten beide gelb kriegen für Schauspielerei und tatsächlich ist das passiert.
Ja, die Frage ist, ob sie deswegen die gelbe Karte erhalten haben. Aber im Endeffekt, das war, wie du richtig sagst, als hätte der Blitz eingeschlagen, sind auf einmal beide weggekippt und umgeflogen und das ist einfach lächerlich. Und das sind genau diese Aktionen, die halt dem Sport extrem schaden. Das ist das, warum der Fußball, sag ich mal, in der Öffentlichkeit oft, zu Recht leider, dann einen negativen Ruf hat. Das sind Mimosen und die fallen hin. Und das sind zwei Dinge, die ich einfach extrem schade finde und die dem Sport alles andere als gut tun. Diese schauspielerischen ich möchte gar nicht das Leistung betrachten, weil oft sind sie ja nicht einmal, sind sie gar keine qualitativ hochwertigen Leistungen. Einfach diese schauspielerischen Versuche der Täuschung. Und der, das muss man auch sagen, der mangelnde Respekt, der den Schiedsrichtern entgegengebracht wird, der ist auch etwas, was es leider nur im Fußball in dieser Form so gibt.
Ja, das war ja auch auffällig, das hast du ja auch angesprochen, das hat man heute ganz schön gesehen bei Christian Ilzer und Roger Schmidt, auch einem ehemaligen Trainer der besten Liga der Welt, dass tatsächlich...
Roger Schmidt, fertig aus, das gibt's ja nicht.
Das, du hast das richtig ausgedrückt, Schmidt ist irgendwie so... ist ein Sir irgendwie unter den Fußballtrainern, wo wir auch wissen, dass er natürlich auch einmal abgehen kann, wenn ihm was nicht gefällt. Aber der steht da recht lässig an der Seitenlinie und schaut sich das entspannt an und Christian Ilzer war schon sehr auf 182. Also
so sehr ich Christian Ilzer als Trainer schätze und was er da geleistet hat bei allen Vereinen, auch bei der Austria, weil wir wissen jetzt erst, wie schwierig das dort ist, dass er bei Sturm einen großartigen Job auch leistet. Aber neben Roger, also wenn man Christian Ilzer sieht, wie er agiert die ersten 40, 45 Minuten, wie er mit dem Schiedsrichter kommuniziert, wie er auch vielleicht anderen Leuten auf der Bank gegenüber kommuniziert. Und dann schaut man zu Roger Schmidt, dann sagt man ja, neben Christian Ilzer ist Roger Schmidt ein absoluter Sir. Ja. Und dann springt Uwe Hölzl hinten raus, kriegt gleich noch die gelbe Karte. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Ich bezweifle auch, dass es die Schiedsrichter verstanden haben. Und ja, das war schon ganz großes Kino. Aber im Endeffekt, er hat die Mannschaft, glaube ich, gut eingestellt. Ich glaube, er wollte es selbst nicht. Also Christian Ilzer jetzt, dass die so tief dann auch gegen den Ball stehen und den Enthofenern oder den Holländern so viel Raum geben, Fußball zu spielen, weil dann werden sie am gefährlichsten, weil das können sie richtig gut und ja, zweite Halbzeit war es dann wesentlich besser. Man hat dann auch seine Chancen gehabt und ich gehe davon aus, wenn man das 2-2 erzielt, nimmt die Partie definitiv eine andere Fahrtrichtung. So hat man natürlich weiter probiert und dann haben sich auch Räume ergeben und ja, und sind auch Tore passiert.
Sieben hat das ein oder andere Mal heute wieder sehr stark und hat der Sturm bei zwei Situationen vor allem beim Stand von 2-1 noch im Spiel gehalten. Aber es war dann eigentlich, wie du richtig sagst, wie sie sehr hoch angepresst sind, die Sturmspieler, hast du schon gemerkt, dass einfach sich zu viele Räume ergeben, dass sie jetzt nicht diesen großen Druck aufbauen können. Ich meine, im Großen und Ganzen frage ich mich dann ja so ein bisschen, was fehlt dieser Sturmmannschaft dann tatsächlich eigentlich da noch hin? Aber es ist eigentlich jetzt nicht so überraschend, wie es läuft. Das ist, man hat es heute wieder gesehen, dass einfach auf diesem Niveau, wie man immer so schön sagt, muss halt dann für eine Mannschaft wie Sturm Graz sehr, sehr viel in die Karten spielen. Also, da muss viel laufen für sie, es muss ihnen viel in die Karten spielen und dann können sie dir was mitnehmen. Heute wäre es auch, wie du richtig sagst, wenn das 2-2 fällt, wäre wahrscheinlich die Zuschauer kommen dann mit und dann kommt die Euphorie, das hat man ein bisschen gemerkt. Aber du hast natürlich schon auch gesehen, dass trotzdem wieder, auch wenn heute zum Beispiel ein Gazi Begovic ganz anders aufgetreten ist als in Monaco, sagt man in Monaco oder in Monte Carlo, ist wahrscheinlich beides richtig. Jedenfalls
im Fürstenstaat.
Im Fürstentumstaat. Dann ist es trotzdem so, dass man einfach merkt, dass ein Yeboah noch immer weniger Platz hat und weniger in Dribbling-Momente reinkommt. Dasselbe gilt natürlich auch für Kitashvili. Und gerade Yeboah war in der ersten Halbzeit extrem stinkig. Also er hat 3-4 Mal wie selten gesehen, Yeboah so gestikulierend und auch mit den eigenen Mitspielern schimpfend, weil er sich sogar darüber geärgert hat, dass Kabal so eben in die Mitte durchkommt. Ilz hat es ihm wieder angezeigt, dass er so spitz durch die Mitte durch, traut sich den doch. Also ist schon noch was zu tun. Ich habe immer dann eigentlich nur so gedacht, okay, cool, jetzt hat Sturm ein Tor geschossen. Bin ja dann doch auch tatsächlich manchmal ein bisschen Sturmfan. Aber wenn ich mir ja bei diesen Spielen nicht viel Hoffnung mache und nicht viele Sorgen mache, dass da viel rausschaut. Aber ich glaube, dass es, ich von Anfang an gesagt, dass es für Sturm großartig wäre, in dieser Gruppe einen Punkt zu machen. Und ich habe von der Grundentwicklung schon so das Gefühl, dass das gegen Ende der Gruppenphase möglich ist. Und es kann ihnen genauso mal als Sieg auskommen. Eigentlich ja heute der einfachste Gegner von der Papierform her in der Gruppenphase, weil geringster Marktwert und wie auch immer. Wobei andererseits interessanterweise ja fast eigentlich die größten Namen drinnen, aber halt schon halt nicht mehr im Aufsteigen begriffen. Weil was wir im Vorfeld da besprochen haben, was ja ganz interessant ist, dass das erste Spiel von Roger Schmidt als Salzburg-Trainer hat er ja 2012, glaube ich, bestritten. Stimmt's?
Das dürfte stimmen.
Ich glaube 2012 bestritten mit einem Spieler auf der Nummer 10 namens auf der Position des Zehners namens Stefan Hierländer oder im zentralen Mittelfeld und links außen Jakob Jantscher. Das ist ja ganz interessant, da sieht man, wie lang diese beiden Burschen auch schon im Profifußball aktiv sind. Roger Schmidt habe ich mal interviewt, also, habe ich ja schon erzählt. Ich habe heute wieder alles erzählt, was wir schon so lange gesehen haben. Brauche ich da gar nicht mehr erzählen. Das war damals, wie er Leverkusen-Trainer war. Sie haben mir alles rausgestrichen, der Pressesprecher von Leverkusen. Aber es war trotzdem ein recht unterhaltsames Interview, aber auch damals Roger Schmidt schon ein Sir.
Das glaube ich.
Und es ist nichts Besonderes hängen geblieben von dem Interview. Dementsprechend dürfte es tatsächlich sehr geglättet und nicht sehr fulminant gewesen sein von den Aussagen her.
Aber jetzt noch einmal, um das Gesamt abzurunden. Sturm, 2 Spiele, 0 Punkte. Man spielt es noch gegen Real Sociedad. Das ist die erwartet schwere Gruppe. Aber, und das ist das, was definitiv dafür spricht, man ist jetzt nur 4 Punkte hinter dem Erstplatzierten. Es ist noch alles offen. Also man kann da durchaus noch weiterkommen.
Also so in Rapid-Worten, es ist alles drin, es ist überhaupt nichts passiert.
Und der dritte spielt in der Conference League.
Ja,
genau. In der Gruppe. Also es ist ja so, Europa League, auch der dritte darf, also der dritte überwintert in Europa. Mhm. Bei Rapid, die spielen derzeit, also da sollte man nicht zu viel Worte verlieren, weil es eh nichts bringt.
Richtig.
Weil wenn wir gehört werden, dann heißt es ja, das wissen wir schon.
Ja.
So, deswegen gehen wir zur österreichischen Bundesliga oder reden wir vorher noch kurz über Salzburg?
Naja gut, wir könnten nur der Vollständigkeit halber erwähnen, dass LASK der LASK 1-1 gespielt hat, auch wenn, oder?
Ja, aber ORF hat der Sport.ORF
hatte die Überschrift schon fertig.
Headliner hat uns etwas getäuscht. Schau, der LASK hat auch gewonnen, wirklich. Und dann kriegst du drauf 1-1, die waren zu früh,
ja. Ja, die haben sich schon so gefreut, dass sie die Überschrift fertig machen können. Es war die 87. Die haben relativ früh anscheinend diese Überschrift fertig gemacht. Übrigens schon wieder Horvath mit Tor, gell? Mhm. Da habe ich wieder mal, da wieder mal richtig auf der richtigen Fährte.
Das haben wir ja schon letztens erwähnt.
Da ja, geht's ich wollte ja es nur erwähnen.
Da geht es ja nicht darum, ja, dass der schlecht ist. Da geht es ja nur darum, dass 400.000 Euro vielleicht nicht angebracht sind. Aber okay.
Ich möchte nur anmerken, nur ein Satz dazu. Ich glaube, dass ich bei Tiano Ballo sehr, sehr wohl recht behalten werde.
Ich glaube nicht. Aber das werden wir noch sehen. Richtig. Wenn Rapid einen neuen Trainer hat, werden wir sehen, ob er spielt.
Ja, genau, so ist es. Wenn Rapid einen neuen Trainer hat, aber das wird ja ausgeschlossen. Wollten wir jetzt über Rapid reden?
Nein, nein. Ah, ja. Salzburg, wie viele Elfmeter willst du? Ja.
Ja, das ist, ich habe es noch nicht nachvollzogen. Wahrscheinlich schon jetzt rekordverdächtig.
Also es war kein Wort.
Gab es jemals eine, ob es jemals eine Mannschaft gab, die in der Gruppenphase in der Champions League nach 2 Spieltagen 5 Elfmeter zugesprochen bekam? Ich glaube nicht.
Ich weiß es nicht.
Fabio Schaub richtet seine Augen nach rechts auf seine Bibliothek. Wo ist die Dissertation zum Thema Elfmeter in Gruppenphasen in der Champions League seit 1992?
Ich habe sowas.
Was? Are you kidding me?
Nein, ich habe also jetzt nicht für Elfmeter per se, aber ich habe eine Champions League Datenbank oder ein Buch, wo sehr viele Statistiken zu diesem Thema
drin sind. Du hast eine Datenbank gedruckt aus dem Jahr 2000.
Ja, ich bin altmodisch. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie, nein, aber
aus welchen Filmen?
So, ja, es ist rekordverdächtig. Können wir uns darauf einigen? Was ist da los?
Großartig.
Meine Damen und Herren, es tut mir sehr leid.
Hashtag DBLDeby.
Ja, 2-1 gewonnen, 4 Punkte, man führt die Tabelle souverän an, wie in Österreich. Ist Salzburg noch aufzuhalten? Nein, aber die Gruppe, das schaut sehr gut aus für sie, das muss man tatsächlich sagen.
Ja, was ich jetzt immer wieder höre, weil das Zlatko Junusovic gestern als Co-Kommentator auch gemeint hat, dass die Eisle so lange vorbereitet und wie auch immer, und kleine Cliffhanger für unsere bald kommende Bonusrunde mit Peter Backhult, der hat da auch erzählt, dass Eisle, so wie er es richtig verstanden hat über den Pressesprecher von Salzburg, 3 Monate im Voraus den kompletten Trainingsplan hat. Es geht ja immer irgendwie um Wahrscheinlichkeiten ausschließen oder begünstigen auf die eigene Seite im Fußball, wo alles so eng ist. Und bei Jeißle hat man echt so das Gefühl, es kommt alles nicht von ungefähr, und der hat so einen genauen Plan. Und es ist noch immer so, dass der kein Spiel verloren hat. Das darf man wirklich nicht vergessen.
Er hat jetzt eine einzige Partie mit allen Testspielen hat er unentschieden gespielt.
Ja, welche war das?
Das war die Partie in Sevilla, wo man 2 Elfmeter vergeben hat.
Ah ja, richtig,
hat.
Danke, natürlich.
Champions League, ansonsten nur Siege. Und es ist ja genau das, letztens erst wieder mit ihm geredet, der zu mir sagt, ja, aber gerade bei Salzburg ist es ja leicht, Trainer zu sein. Und ich sage, nein, genau ab diesem Niveau, wo du dann in die Champions League kommst, wo dann diese, wo der Fußball noch viel komplexer wird und auch ganz andere Aufgaben an einen Trainer gestellt werden, da geht es ja dann bei Salzburg jetzt nicht, aber auch auf einem ganz hohen Niveau nicht mehr darum, den Spieler per se weiterzuentwickeln, das ist auch ein Teil davon, sondern vor allem dem zu erklären, welche Rolle er in der Mannschaft spielt und wie die Mannschaft als Gesamtes am erfolgreichsten agieren kann. Und er macht das unfassbar gut und er ist unglaublich gut. Und wie gesagt, für mich ist Marco Rose noch immer das Nonplusultra, was ich in Österreich irgendwo erlebt habe. Aber Matthias Jeißle, der ist jetzt ein paar Monate da, und der macht so viel richtig und bei dem stimmt so viel vorne und hinten. Und ich habe ihn ja gegen den SC Karlsdorf, war ich im Stadion, und da sitzt man halt dann 10-12 Reihen hinter der Trainerbank von Red Bull Salzburg. Beeindruckend, wie er die Mannschaft coacht, beeindruckend, wie gehörig auch die Spieler sind. Du kennst das, wenn du Spieler siehst, die zwar was wahrnehmen und das akzeptieren, was der Trainer sagt, aber die das jetzt nicht unbedingt sofort umsetzen wollen überhaupt. Und da merkst du, die hängen dem an den Lippen gefühlt, auch während dem Spiel, weil sie einfach wissen, da ist so viel Know-how in diesem Matthias Jeißle. Und ja, einfach beeindruckend, richtig, richtig gut, wie sie auch spielen und vor allem, wie sie die Spieler weiterentwickeln. Und man spricht immer davon, ja, man lebt noch eine Zeit vom Vorgänger, das stimmt, aber Matthias Jeißle hat gefühlt bei jedem einzelnen Spieler einen Turbo gezündet und die sind erwacht aus der Schockstarre im Marsch, wo halt, es geht halt doch nicht alles mit Mentalität.
Übrigens der erfolgreiche Vorgänger, der in der Champions League die ersten 2 Runden verloren hat.
Ja, mit RB Leipzig. Ja, es ist, wie gesagt, haben wir auch oft genug angesprochen. Und das, was Salzburg mit Jaisle und mit der Mannschaft derzeit hat, ist ganz groß. Und es ist auf alle Fälle keine Überraschung, wenn Salzburg die Gruppenphase übersteht. Und es ist nicht nur die Resultate, sondern auch die Art und Weise, wie sie spielen.
Also
und die Entwicklung der Spieler und bitte.
Gestern war es wirklich so, dass ich mir, weil du gerade gesagt hast, die Gruppenphase, ich habe mir gestern auch gedacht, wenn die jetzt dann, also natürlich kommen die da drüber. Also wir haben darüber geredet, dass es eine vergleichsweise einfache Gruppe ist diesmal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas passiert. Wir haben jetzt extreme Verletzungssorgen gesehen in Salzburg, vor allem in der Innenverteidigung. Junuzovic ist auch nicht dabei, der letztes Jahr so extrem wichtig war. Und die stecken das alles in die weg. Ich finde es ganz interessant, wie natürlich Adeyemi ist dieser Nummer 1 Stürmer. Ich finde es interessant, wie Okafor, wo man immer wieder das Gefühl hat, okay, warum spielt er jetzt wieder? Der hat irgendwie dann einen Verhänger, aber der ist dann trotzdem doch immer wieder da. Dann hast du Šeško dahinter, dann hast du Adamo dahinter. Also die sind so breit aufgestellt, unglaublich.
Ja, auch so ist es. Und auch in der Defensive, okay, Solé, der eine überragende Saison gespielt hat, verletzt. Dann Piotkowski, verletzt. So, dann kommt Onguene rein, der ja nicht unbedingt der Wunschspieler war, der eine unglaublich gute Partie in Lille absolviert. Und ganz nebenbei hat man ja so 3, 4 richtig gute Junge von der U18 oder von Liefering mittlerweile, denen ich sehr auch zutraue zu spielen. Die haben vielleicht noch kein Champions League-Niveau, aber die können auf alle Fälle in der österreichischen Bundesliga gegen den einen oder anderen Gegner spielen. Brian Okko wird hochgezogen, der ist glaube ich mit 16 für 1 Million Euro aus der Schweiz gekommen. Der hat jetzt schon Oberschenkel, wo gewisse Spieler nicht einmal mit beiden hinkommen, vom Umfang her. Also das sind sensationelle Fußballer. Lukas Wallner, Samson Baidu, Justin Omoregie, also die Liste ist lang. Und bei Salzburg kann man sich freuen und offensiv dasselbe. Karim Adeyemi hat auch, ich sage letztes Jahr, das war noch nicht so überragend, auch in der Champions League nicht. Aber die Weiterentwicklung und so, wie er es heuer macht, der ist nicht umsonst deutscher Nationalspieler. Und da kommen eben auch nach. Da ist jetzt die Frage, okay, Adamo, dann kommt Šeško, Jahrgang 2-3. Dann hat man ja noch ganz nett einen Roko Šimić geholt, der jetzt auch zweimal in der Youth League getroffen hat. Da hat Salzburg auch gewonnen, 3-1 gegen Lille. Luca Reischl, der vielleicht noch etwas braucht. Elias Havel, also ja. Ich könnte jetzt noch ewig weiter.
Danke für das Name-Dropping. Ich hätte vielleicht in der U14 vielleicht und den einen oder anderen, damit du wieder beweist,
nein,
dass du
jeden. Und das geht ja nicht, aber die spielen ja jetzt schon auf Top-Niveau, weißt du. Und entweder spielen sie nächstes Jahr bei Salzburg oder sind Leistungsträger beim direkten Titelkonkurrenten.
Müssen wir wieder eine Tormann-Diskussion führen nach diesem doch relativ entsetzlichen Fehler von Philipp Köhn nach dem Freistoß von Burak Yılmaz?
Um historisch recht zu haben, ja, weil Nico Mantl, nein.
Ich habe gesagt, Nico Mantl ist
im Tor. Hatte Philipp Köhn nicht am Zettel, ja. Kann passieren. Wenn es häufiger passiert, wird dieses Gespräch intensiver geführt, aber ja, so kompakt, so stabil und so breit aufgestellt, wie Salzburg derzeit ist, habe ich sie noch nie. Und ja, ich glaube, die Liga spricht Bände. Johannes Christoforic, Kollege von Lola 1, von der Zwarer-Konferenz auch, hat ja einen wunderschönen, Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, 3-Klassengesellschaft, Red Bull Salzburg mit 27 Punkten, dann gibt es eben bis 20 Punkte keine Mannschaft, die dort platziert ist. Dann kommt eben Sturm mit 20 Punkten und dann erst mit 12 Punkten Klagenfurt und Ried, mit 11 Punkten Austria, 10 Punkten LASK und so weiter.
Ja,
und
man muss dazu sagen, er hat es einfach die Zeilen einfach da lassen, also 27, 26, 25 runtergesehen und dann siehst du einfach dieses massive Gap, weil wenn du 1, 2, 3 anschaust, die Punkte, dann denkst du, ja, großer Abstand, aber siehst du dieses Gap wirklich in der Zeile wie in einer Excel-Tabelle runter von 0,1 bis, oder von 27 bis letztplatziert hat, wie viele Punkte? 10, 5?
Nein, das ist Rapid, 8.
Pass auf. Dann siehst du erst den richtigen Unterschied da und hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube, dass ich dir das auch geschickt habe. Ich möchte nur der Vollständigkeit aber wegen historischen Rechthabens, weil du lang ausgeführt hast, wie kommunikativ stark Matthias Jaisle ist. Ich muss da was zurücknehmen. Ich habe damals nach der Antrittspressekonferenz und in einem oder Interview gemeint, ja, klingt nach einem interessanten Typen, aber kommunikativ kommt er mir in der Öffentlichkeit vor, als ob da irgendwas nicht stimmt. Und muss ich wohl zurücknehmen.
Also, ich weiß jetzt nicht, ob er der größte Kommunikator ist. Er kommuniziert intern sicher richtig gut, sonst würde es nicht funktionieren. Was man auch hört, es ist deutscher geworden. Es gibt wieder mehr Ordnung, es ist mehr Struktur. Es gibt es nicht, dass ein Spieler eine Minute zu spät kommt oder dass gewisse Dinge fehlen. Also, nicht, dass Jesse Marsch jetzt laissez-faire war, aber er hatte sicher einen laissez-faireren Führungsstil als Matthias Jaissle. Das sind Dinge, die man schon hört. Aber man merkt es auch beim Auftreten. Also man merkt es beim Gesamtauftreten, was er möchte. Er ist sicher distanziert auch zu den Spielern. Also es gibt da sicher einen anderen Führungsstil. Und was auch ist, ich war ja auch bei der Pressekonferenz danach noch in diesem Raum.
Passiert meistens in Räumen, für die, die es nicht wissen. Für Fabio Schaub eine Überraschung.
Du, während Corona war vieles im Freien.
Stimmt.
Und deswegen ist es da ganz essentiell, dass man sagt, oder nein, es ist überhaupt nicht essentiell, aber ich würde es gerne erwähnen, dass er, das ist jetzt keiner, der bei der Pressekonferenz sitzt und mit allen Journalisten einen Schmäh führt. Er ist sympathisch. Er ist auch auf die eine oder andere Sache eingegangen und hat schon einmal einen lockeren Spruch auch drauf. Aber man merkt, er macht es, weil es zu seinem Aufgabengebiet gehört und er macht es auch gut, professionell und versucht es auch bestmöglich umzusetzen. Aber sein Metier ist Trainer sein. Er ist nicht da wie José Mourinho, um die Pressekonferenz zu erobern und das als Stilmittel für irgendeinen Erfolg zu nutzen, sondern er macht es, weil es dazugehört und er ist Fußballfachmann. Er liebt den Fußball, glaube ich. Er ist ein Verrückter, er ist teilversessen, so nehme ich ihn wahr, ohne ihn jetzt persönlich zu kennen und beeindruckend. Und, ja.
Ist er der neue Trainer von RB Leipzig?
Naja, ist lustig, ich habe erst letztens mit wem darüber geredet, wie lange kriegt Jesse Marsch, weil wenn ich die 8. Partie verliere, dann hilft es nicht mehr, dass ich sage Mentalität. Deswegen.
Ich meine, er hat die Hertha putzt am Wochenende 5-0. Aber das
stimmt.
Ist auch nicht unbedingt schwierig. Okay.
Den Abstiegskandidaten.
Ja.
Aber nein, das ist jetzt auch vielleicht etwas gemein. Nur, ich glaube schon, dass er jetzt zumindest einmal bis Sommer bleiben wird. Und
aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass die Verantwortlichen in Leipzig zu wenig DBLDW gehört haben, weil wir haben ja immer wieder gesagt.
Aber das war generell.
Bei Jesse Marsch war schon feststellbar, wenn du die Salzburg-Leistung beobachtet hast, wenn du die nicht funktionierende Rotation haben oft angesprochen.
Also
das und vor allem international.
Und die Weiterentwicklung der Spieler. Also ich habe ja bewusst Noah Okafor vorgesagt, am Anfang der Saison. Dass
der Hipster-Tipp.
Genau, weil es einfach, ich wollte nicht das was Normales sagen, es war irgendwo aufgelegt, dass ein Spieler wie Adeyemi oder auch wie Mo Kamara, wenn er zurückkommt, auch Rasmus Christensen war schon auf so einem aufsteigenden Ast, dass das natürlich Spieler sind, die vermutlich als nächstes den Verein verlassen könnten. Ja. Aber, das ist auch wichtig, Okafor ist ein Spieler, den man sagt, das könnte jetzt der einzige Flop-Transfer der Salzburger der letzten Jahre sein. Ich wollte einfach damit beweisen, dass es nicht so ist, weil er sich weiterentwickeln wird. Und der ist ja auch schon wieder um zumindest eine Leistungsstufe stärker als in der vergangenen Saison.
Ja.
Und wie er Spieler weiterentwickelt, ist überragend und das ist nicht passiert. Das Einzige, was halt für Salzburg spricht, dass sie Eisle halten können, Leipzig hat mit dem letzten Trainer jetzt oder mit dem aktuellen Trainer vielleicht nicht so ein glückliches Händchen bewiesen. Aber ich denke mir, ja, bei Salzburg funktioniert ja alles. Schauen wir uns wieder mal anderweitig um.
Ja, war es das mit Salzburg?
Nein, jetzt geht's los mit Salzburg.
Also.
Nein, das war schon essentiell, weil das Champions League, jetzt können wir noch über den LASK reden.
Ja, ich wollte nur, wenn es mit Salzburg das war, muss ich noch anmerken, für alle, die darauf warten. Also. Junior Adamo hat ja kein Tor geschossen zuletzt, aber ich bin heute vorbeigefahren und Mama Adamo hatte heute ein Salzburg-Trikot an. Ja, richtig, ich gebe immer gerne Updates, er hatte eines an.
Wir müssen,
sie hatte
du
eines
hast gesagt,
an.
Du bringst mir ein Gingerbier mit,
das
ja, wirst
du verkosten. Ich habe heute erst ans hergeschenkt, es tut mir leid.
Ja. Super. Mir hat das nicht geschenkt.
Weißt du eigentlich, dass wir mit diesem Ritual, das ich da künstlich erstellt habe, okay, Rituale entstehen einfach immer irgendwie aus Ideen heraus, waren wir sogar Teil einer Ausstellung in Graz. Deswegen bin ich heute angerufen worden, ob ich dieses Gingerbier zurückhaben würde. Ich habe gesagt, nein, danke, brauche ich nicht. Könnt ihr gerne selber trinken. Es hat ein Kunstverein in Graz, der Verein Rotor, hat eine Ausstellung gemacht über Nachbarschaftsrituale, also was Gemeinschaft ausmacht und miteinander ausmacht.
Okay.
Und da habe ich ein Gingerbier ausgeliehen und habe dazu geschrieben, was ich immer mache, dass ich immer, wenn Junior Adamo ein Tor schießt bei seinem Papa, ein Gingerbier kaufe. Und das ist ja auch ein gemeinschaftliches Ritual. Und das habe ich dort, deswegen waren wir dort Teil der Ausstellung quasi. Also falls du dich wunderst, warum wir so viele Hörerinnen und Hörer aus dem abgehobenen, progressiven Kunst- und Kulturbereich aus Graz seit wenigen Wochen haben, es ist aufgrund der Ausstellung.
Ja, ich merke es, wir werden nur auf Acast gehört, nicht mehr auf Spotify und Apple Podcast.
Genau.
Okay.
Die Ausstellung, ich glaube, die Ausstellung hat geheißen, die Schule des Wir.
Die Schule des Wir?
Die Schule des Wir.
Die Schule des VAR.
Die Schule des VAR. Nein, die Schule ist Wir.
Wie stehst du zum VAR jetzt nach 10 Runden?
Ja, schwieriger Moment jetzt, weil es ist ja quasi ein Europacup-Sonderpodcast und dann schielt man natürlich in die Champions League-Gruppe von Salzburg dieser Stunden.
Halte ich für schwierig.
Ja, und denkt sich, dass auch auf internationaler Ebene beim VAR Dinge passieren, wie unlängst in der österreichischen Bundesliga, dass Elfmeter gegeben werden, beziehungsweise auch gelb-rote Karten an Chila Voci von Wolfsburg. Die bei mehrmaliger Betrachtung von Videobildern nicht so wirken, als wären sie welche, und wo man sich dann einfach sehr wundert, warum so etwas passiert. Also für die, die es nicht gesehen haben, ich habe es dir, glaube ich, heute schon im Stadion erklärt, es war eine Kläraktion im Strafraum von Cilavoci, wo er den Ball rausschießt und am Ende der Kläraktion erwischt er leicht den Schienbeindeckel seines Gegenspielers, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Und wenn man nur das Standbild anschaut, schaut es entsetzlich aus und man erwartet ein gebrochenes Schienbein wie der einst von Henrik Larsson im Dress von Celtic Glasgow. Du kennst das Video, wo dann der Fuß
so runterwackelt? Eddie Gustafsson, Lukas Kragl.
Ah ja, ähnlich. Das war nicht so schön. Genau. Ja. Und genau, es ist aber offensichtlich nichts passiert. Und wenn man das Video, also von im Spiel selbst hat es überhaupt nicht so gewirkt, also in der fortlaufenden Szene. Und auch wenn es weitergeht, merkt man es fast nicht. Aber im Standbild schaut es ein bisschen dramatisch aus. Schwierig. Also Marc von Bommel hat sich auch nicht ausgekannt. Er wollte gleich einen sechsten Spieler einwechseln vor lauter Entsetzen.
Sehr schön, sehr schön.
Dürfte ich dich fragen, was Klaus Schmidt von dieser Entscheidung gehalten hat?
Das ist gemein.
Also, nein, nur zur Erklärung, wir haben gerade vorher kurz noch Rapid angeschaut und haben darüber geredet, dass es jetzt einen Erik Meier gibt in Österreich.
Genau, dass Klaus Schmidt auch bei diesen Champions League-Partien dieser Taktikexperte ist oder Spielszenen analysiert auf dieser großen Taktik-Wall. Und du hast mich gefragt, wer er ist. Und dann habe ich das halt versucht darzustellen und du warst sehr zufrieden mit meiner.
Also eine unglaubliche Imitation. Parodie. Also wirklich.
Ich mag Klaus Schmidt sehr gerne, deswegen Parodie klingt immer so, als würde man jemanden ins Lächerliche ziehen. Das wollte ich damit nicht, falls das so.
Eine Lobhuldigung.
Ja.
Es war aber auf jeden Fall wirklich großes Kino, wirklich toll gemacht. Ich glaube, dass Alex Christian durchaus neidisch wäre. Und wahrscheinlich auch Micky Beisenherz, für alle, die ihn nicht kennen, das ist derjenige bei dem Fußball-Podcast Fußball-MML, der sich mit dem deutschen Fußball beschäftigt, der dort auch immer wieder Parodien zum Besten gibt. Also es war wirklich extrem gut. Ich habe nicht gewusst, dass du das kannst. Du kannst viel.
Ich auch nicht.
Also,
ich fand das auch nicht. Das war einfach
CEO
nur
auf Klaus Schmidt Parodien.
Nein.
Nicht Parodien, Lobhuldigungen.
Nein, ich finde, er macht das gut. Man merkt ja, dass er ein bisschen nervös ist bei den ersten ein, zwei Auftritte. Gestern war es dann schon.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob du besser Klaus Schmidt parodierst oder Klaus Schmidt besser.
Klaus Schmidt.
Nein, das klingt Klaus Schmidt nicht. Ist, nein. Aber grundsätzlich.
Aber der Saga, den kann ich ja raus und kurz, den er in der ersten Champions League-Runde gesagt hat, der war ja großartig, wie er dann Karim Adeyemi loben wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, und das ist er dann. Karim, der Dream. Und das ist einfach, finde ich, eine sehr schöne Floskel.
Du hast das, Klaus Schmidt ist was für, also regional, was ja, für Landsmann in der Steiermark?
Er ist ja Steirer, ist er nicht ja Grazer
schon, aber,
sogar?
Ist er Grazer, aber du hast auf jeden Fall diese Art von Dialekt, hast du einfach extrem gut drauf.
Ja, Dialekte sind ja auch nur Wahrnehmungserscheinungen, ne, deswegen.
Genau. Nein, Dialekte sind schon echt, oder?
Ja, sicher sind Dialekte echt. Na, im Endeffekt.
Hast du gewusst, dass Dialekt und Dialektik nichts miteinander zu tun hat?
Dieser Podcast ist nicht politisch.
Weil ich gerade einen blauen Kuli in der Hand halte, ist übrigens so ein blaues Linz. Also wirklich, blaues Linz ist ja echt ein großartiger Fußballverein und wir wünschen uns alle sehr, dass sie ganz bald wieder Teil der Bundesliga sind. Wahrscheinlich dann im Jahr 2022.
Deswegen ist das der schlechteste Deal, den wir jemals gemacht haben, gleich mit irgendwem, weil schön und gut, wenn wir hier den Einspieler haben, aber dass du wirklich jedes Mal.
Nee, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass ich eigentlich selber schuld bin, weil er hat es ja nie verlangt.
Er hat es nicht verlangt?
Nein, das war meine Idee. Ich bin der schlechteste Verkäufer überhaupt. Ich gebe immer mehr dazu. Verstehst? Flohmarkt, verhandeln, Lego fürs Kind. Sie sagt 8 Euro, ich sage, nein, ich gebe da 10. So bin ich.
Anderes Thema, weil ich es jetzt gerade sehe. Hast du gesehen, wie trist die Kulisse beim LASK war?
Ach so.
LASK, Conference League gegen Maccabi Tel Aviv. 1000 Zuschauer.
Was?
Wenn überhaupt.
Na.
Wir spielen ja in Klagenfurt weiterhin.
Ach so, die waren in Klagenfurt.
Weil das Stadion ja.
Ja gut, aber wir fahren dorthin. Naja, gut, aber trotzdem stimmt, da muss ja trotzdem ein paar hinfahren. Wenn Sturm in Klagenfurt spielt, ist immer volle Hütte.
Ja, wobei Graz, Klagenfurt und Linz, Klagenfurt.
Argument.
Ist eine andere Distanz.
Naja, die haben jetzt gestern gehört, dass Spatenstich ist und sie gedacht, ah cool, machen wir ein paar Führungen auf der Kugel. Hat es nicht gegeben.
Nein, hat es nicht gegeben. So, generell beim LASK, ich habe es ja schon gesagt, Andreas Wieland, ich finde, der macht das nicht so schlecht, die ersten Runden. Man kann gespannt sein, aber ich traue dem wirklich zu, dass er das übernimmt. Und dass er auch das Vertrauen kriegt.
Ich traue auch Jürgen Werner nicht mehr zu, dass er mitredet nach diesem Statement. Weil ich habe ja wie Vujadinovic zum wie heißt es?
Sportdirektor. Danke. Oder Sportdirektor oder was auch immer.
Was auch immer wurde. Haben die nicht so einen Zöpfel gehabt jetzt?
Der ist
Sportkoordinator.
Sportkoordinator
vom wie auch immer. Und dann habe ich ja diese steile These aufgestellt, dass das unter Umständen ein Steigbügelhalter sein könnte für Jürgen Werner, der im Hintergrund vielleicht eh noch immer aktiv ist. Aber der hat jetzt wirklich sehr glaubwürdig erklärt, dass er damit nichts mehr zu tun hat und alles andere als einverstanden ist mit der ein oder anderen Entscheidung. Pardon. Das ist wahrscheinlich nur immer dieses alkoholfreie Heineken, das ich im Stadion getrunken habe. Ich möchte nur anmerken, ich habe tatsächlich alkoholfreies Heineken getrunken, weil es das dort gratis gab.
Nein, mit der Begründung, wieso trinkst du das jetzt? Ja, man muss ja den Ligasponsor auch unterstützen.
Richtig, den Europacup-Sponsor muss ja das unterstützen.
Dann hast du es mitgenommen auf die Tribüne, ich habe gesagt, das ist Qualitätsjournalismus. Und du hast gesagt, warum ist ja alkoholfrei?
Richtig, und das ist aber, du hast recht, das ist niemandem aufgefallen, das ist alkoholfrei, was hat sich jeder gedacht, was macht der denn da? Und trinkt da einfach Bier. Ja, auf jeden Fall, Werner hat es glaubhaft zu verstehen gegeben, dass er jetzt da nicht mehr dabei ist, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass er auch vielleicht glaubhaft zu verstehen gegeben hat, dass er keine Third-Party-Ownership Probleme oder Dinge hatte und dementsprechend kann natürlich auch sein, dass das alles ein Bullshit ist, aber wird schon, glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, das ist alles so, das ist natürlich, also muss man ganz aufpassen, es gilt die Unschuldsvermutung. Also für mich, möchte ich nur sagen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Jürgen Werner auf jeden Fall dieses Interview letzte Woche, hat man gelesen.
Sehr schön.
Ja.
Du, reden wir über die österreichische Bundesliga jetzt noch, oder? So ein kurzer.
Ja, ganz kurz. Wie geht's an die Herr auf Stimmbändern? Schlecht, ja, richtig.
Der dürfte ein paar Wochen ausfallen. Jetzt am Wochenende. Abstiegsduell.
Keller-Duell.
Das Lustige war,
ich habe das übrigens ganz anders gelesen. Ich denke mal, Andi Herauf ist gesperrt, weil er rote Karte bekommen hat und nimmt sie jetzt einfach die Auszeit für irgendwas und denkt mal, er hat irgendwie so Reha oder so und dann bin ich, Stimmbänder-Probleme. Okay, alles klar. Jedenfalls.
Warum er da 3 Wochen ausfällt, weiß ich auch nicht, aber.
Aber er hat ja sogar seinen Rücktritt angeboten, hat es geheißen.
Okay.
Also, war zu lesen, er hat angeboten, gleich alles zurückzulegen, weil er ja tatsächlich wirklich, also nur der Vollständigkeit halber, er übergibt wirklich an seinen mir namentlich nicht mehr bekannten Co-Trainer und wird sich tatsächlich zurückziehen, weil er auch
eigentlich
darf nicht reden, er soll nur mehr schreiben. Zuerst haben wir gedacht, mei, wie charmant, dann sitzt Andi Herauf da, kommuniziert nur über einen Laptop und dann schreit vielleicht eine liebliche Frauenstimme links abbiegen. Also nein, ich meine, also weißt du, wie bei den Navis, das war das, was ich immer gewünscht habe. Aber nein, das wird nicht passieren, wir müssen euch leider enttäuschen.
Beim Kreisel die dritte rechts. Sie haben ihr Ziel erreicht. Auf geht's. Meine Mutter hat einmal ein bayerisches Navi gehabt.
Das ist großartig.
Auf geht's. Dem Straßenverlauf folgen. Wenn möglich, bitte wenden.
Bayerische Ansprache wäre in Ried, im Innviertel sicher schon sehr beliebt. Das ist sehr nah an Bayern tatsächlich. Man weiß ja, dass zum Beispiel Ante Bajic in Bayern zum Beispiel ausgebildet wurde.
Okay. Meine Frage an dich, Rapid gegen WSG Tirol, ist das vorgezogene Abstiegsduell? Natürlich nicht, aber steht Rapid mit dem Rücken zur Wand eigentlich bei dieser Partie jetzt? Klar.
Ach, jetzt war ich gerade so richtig im Drive und jetzt mag der wieder ernsthaft.
Ja, weil es wir werden nicht nur für Klamauk bezahlt.
Ja,
Klamauk Wagner, K.
Ja, das Problem ist, dass nur ich mich lustig finde. Jedenfalls, ich glaube, dass das schon ein sehr wichtiges Spiel für Rapid ist. Wir wissen jetzt nicht, wie das Europacup-Spiel ausgegangen ist. Hast du einen Zwischenstand?
Du brauchst nicht flüstern, ich habe einen Zwischenstand. Es steht noch immer 1-0 okay. Für West Ham United. Es ist demnächst aus.
Ist aber auch egal, weil ich meine, da ist im Vorfeld darüber spekuliert worden, dass das Rapid wie gegen Arsenal im letzten Jahr in der Gruppenphase der Europa League eine B-Mannschaft aufs Feld schicken wird. Aber das ist nicht passiert, wobei Marco Grühl am Anfang nicht dabei war, was für mich schon einigermaßen überraschend ist, weil meiner Meinung nach Marco Grühl derzeit der in Form befindliche Unterschiedsspieler.
So ist es, das ist der Unterschiedsspieler.
Er ist von der Rieder Lebensversicherung fast Volé zur Rapid Lebensversicherung geworden, muss man sagen.
So viele Punkte hat er noch nicht retten können, aber grundsätzlich hast du recht. Ja.
Und ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist, weil irgendwann es dann einfach auch trotz seiner, das ist ja nicht ganz falsch, dass Rapid nicht schlecht gespielt hat gegen Sturm und dass das 3-0 zu hoch war am vergangenen Wochenende zu Hause in der Allianz, im Allianzstadion. Aber es hilft dir dann halt irgendwann nicht, wenn du die Punkte nicht machst. Ich glaube, der kritischste, beste Artikel war meiner Meinung nach von Christian Hackl, heißt er, glaube ich, im Standard, der da irgendwie so die Frage aufgeworfen hat, warum man das eigentlich nicht wirklich hinterfragt, weil es einfach de facto so ist, dass es von der Punkteausbeute einfach nichts ist. Jetzt stimmt es auf der anderen Seite auch das, was, glaube ich, mein besonderer Freund Gerald Gossmann diese Woche kommuniziert hat, schriftlich, dass aufgrund der Bundesliga-Reform-Regelung jetzt mit 22 Runden Grunddurchgang und dann Meister- und Qualifikationsgruppe jetzt noch nicht so viel passiert ist für Rapid. Natürlich, das stimmt natürlich, außerdem ist heuer alles sehr, sehr eng benannt. Aber trotzdem, wenn du die blanken Zahlen anschaust, dann wirst daran gemessen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Didi Kübauer jetzt gerade neu dort ist erst seit kurzem versucht, eine Mannschaft zu entwickeln. Es ist auch nicht so, auch wenn er in der Pressekonferenz vor dem Sturmspiel gemeint hat, dass Sturm der Gewinner der Transferperiode ist, weil sie eigentlich niemanden abgeben mussten und sie hatten krasse Abgänge. Es stimmt halt auch nicht so ganz. Wen hat Rapid jetzt abgeben? Lubicic? Lubicic Tausch war und
Paratz.
Paratz.
Ja. Naja, aber wenn man sich angeschaut hat, was Wimmer gespielt hat, dann war das ein Downgrade.
Ja, okay, das muss man jetzt sogar lassen. Aber wirklich jetzt von tatsächlichen Leistungen, es ist jetzt nicht so, dass der komplette Sturm mit Kara und Funtas weggegangen
Nein,
ist.
Nein, natürlich nicht.
Also, du weißt, was ich meine.
Man
also
muss auch betonen, dass sie haben eine große Belastung, mehr als alle anderen Clubs, das stimmt.
4 Spiele mehr.
Ja, das ist schon viel, wenn man immer alle 3 Tage spielt, aber ist ja dahingestellt. Es liegt daran, dass vor allem Spieler wie Funtas, vor allem Spieler wie Kara einfach nicht ihre Leistungen vom letzten Jahr bestätigen können. Und dann hast du schon,
ist weg, pardon, aber der ist
ja freiwillig. Aber dann hast du mit Dejan Lubicic schon einen sehr wichtigen Spieler verloren. Also da Robert Lubicic ist erstens ein etwas anderer Spielertyp und noch nicht so weit, um diese Fußstapfen zu füllen. Und du hast mit Yusuf Demir einen Spieler verloren, auch wenn der nicht viel von Beginn an gespielt hat, der trotzdem immer wieder Spiele auf seine Seite reißen hat können in den letzten Minuten. Und das fehlt definitiv. Deswegen, es ist schon eine sehr schwierige Saison, weil man es auch bestätigen muss, was man geleistet hat, etc. Aber es bringt ja nichts, dem nachzujammern. Man möchte international spielen, man möchte diese Spiele haben. Man hat, wie du richtig sagst, keinen kompletten Aderlass. Und man sollte damit umgehen können. Und man hat mit Emanuel Aivo zum Beispiel einen richtig guten Transfer getätigt, mit Marco Grühl einen super Transfer getätigt. Es ist nicht alles schlecht.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Du hast mit Aivo eigentlich statt Diebon, der letztes Jahr auch dauerverletzt war, der jetzt doch nicht zurückgekommen ist, der nur ich glaube, bei der zweiten Mannschaft kurz gespielt hat, hast du eigentlich einen wirklich guten Verteidiger dazu. Und eben Grühl ist auch ein absoluter Topspieler
und auch,
zusätzlich.
Und auch wenn es bei Rapid derzeit nicht läuft, Sturm macht es einfach um einiges besser. Und wenn Sturm so wäre wie in der vergangenen Saison, gerade im Herbst oder wie vor 2 Jahren, dann würde man ja sagen, okay, Salzburg ist einfach so viel besser als der Rest der Liga und der Rest biegt hinten zusammen. Und dann sind es 2-3 Punkte und ja, dann würde man vielleicht gar nicht so groß reden. Aber nachdem man sieht, dass es auch mit anderen Mitteln geht, wie zum Beispiel bei Sturm derzeit, das ist halt das, was die Kritik und den Druck auf die Kübauer einfach erhöht.
Ja, also auch wenn ein Vorstandsmitglied ist jetzt diese Woche in der Krone interviewt worden, und der hat auch gemeint, dass Didi Kübauer nicht zur Diskussion steht. Selbiges galt für den, wie heißt der Präsident jetzt nochmal, Schmidt? Na, im Net.
Bei wem?
Bei Rapid. Bruckner?
Bruckner.
Bruckner, danke.
Schmidt ist bei der Vienna.
Genau. Schmidt wollte ja ÖFB-Präsident werden, genau. Bruckner hat ja auch im Vorfeld vom Sturmspiel gemeint, im Interview, dass Didi Kübauer nicht zur Diskussion steht. Ja, Aber irgendwann musst du deinen Trainer einfach hinterfragen. Wie gesagt, noch einmal betont, er ist alles andere als ein paar Wochen da. Du musst deine Weiterentwicklung sehen. Und auch wenn die Zusatzbelastung ist, irgendwann wird es dann einfach eng und irgendwann wird der Moment kommen, wo Zocchi Barisic sagt, ja leider, es geht nicht mehr weiter und bis zum Ende der Saison mache ich beides. Peter Linden hat es, glaube ich, geschrieben, dass sich Rapid schon mit Option B und C beschäftigt oder war sogar in der Kronenzeitung jemand. Also ich gehe davon aus, dass Didi Kübauer nicht mehr lange hat. Also eine Niederlage gegen Tirol und dann ist es schon fast nicht mehr durchargumentierbar, am Trainer festzuhalten.
Mhm.
Aber ich möchte jetzt kein Schicksalsspiel ausrufen. Rapid führt ist mittlerweile 2-0 hinten gegen West Ham United.
Das ist schon aus 2-0.
2-0 Endstand. Die große Frage ist, was wir jetzt noch nicht wissen, was ihr jetzt alle wisst, hat es Rapid-Fans gegeben, die den Platz gestürmt haben?
Vermutlich nicht, weil das Spiel beendet wurde.
Richtig, nach dem ersten Gegentor hat es allerdings so ausgesehen. Ja, gut, also dann sollte man jetzt mal weitermachen.
Dazu wollte ich noch was sagen.
Also.
Ich habe noch zwei Anekdoten.
Boah, es ist schon so
spät. Ja, dafür lassen wir die Zweiliga zur Anfang und das TVLDW Orakel weg.
Okay.
Diesmal. Die eine Anekdote, ich fand es sehr spannend, Christopher Thibon hat im Audiobeweis, glaube ich, war das, gesagt, oder war es einfach nur ein Interview auf Sky?
Ich glaube, es war die Vorberichterstattung,
oder? Kann sein, genau, hat er gesagt, es kann nicht sein, dass man gegen Salzburg sich erstmal denkt, ja, da können wir eh nichts holen und da kann man eh nichts gewinnen und das... Man muss reingehen und daran glauben, dass man dort auch was holen kann. Und
es sind auch Dibon nur 11 Spieler. Ist Ex-Salzburger, stimmt das?
Nein.
War der nicht kurz bei Salzburg?
Nein, Admira.
Ich habe kurz im Kopf gehabt, dass der kurz bei zu Salzburg ist, dazwischen und dort nie gespielt hat. Nicht von der Admira zu Salzburg und zu Rapid zurück wieder, weil er es bei Salzburg nicht geschafft hat?
Das wäre mir ganz neu.
Okay. Ja?
Aber ich werde das überprüfen. Danke für die Unterbrechung der netten Geschichte. Du hast recht!
Tja! Fragen Sie Peter K. Wagner, das K steht für Kompetenz.
Richtig.
Also seltene Kompetenz und meistens
klar. Aber er hat dort nicht viel gespielt.
Ja, das siehst du? Also dafür, endlich habe ich mal, können wir kurz, haben wir nur die Schweigeminute für mich? Also Moment der Stille.
Nein, du hast aber gut orakelt.
Das DBLDW Orakel.
Dinge richtig zu sagen, die schon passiert sind.
Ja, ich habe es genossen. Okay, Anekdote.
Ja, genau, und er hat auf jeden Fall gesagt, da sind auch nur 11 Leute am Feld und die spielen Fußball und wir müssen dann glauben, dass wir die Partien gewinnen können und natürlich ist das machbar. Und zwei Tage später sagt er, ja, also West Ham ist nur ein Bonusspiel, da kann man eigentlich nichts mitnehmen und also nichts mitnehmen hat er nicht gesagt, er hat gesagt, es ist ein Bonusspiel, das ist ein englischer Club, da brauchen wir uns jetzt nichts groß ausrechnen. Finde ich spannend, weil Salzburg ein mittlerweile gestandener Champions League Club ist und West Ham letztes Jahr mit Platz 6 das beste Resultat seit 22 Jahren irgendwie errungen hat. Also hat auch nicht für die Champions League gereicht. Dementsprechend finde ich diesen Vergleich recht amüsant. Das war die eine Anekdote.
Mhm. Das ist aber die, und passt ganz gut zur Rapid-Kommunikation. Alles immer sehr glücklich.
Ja, passt ja, oder? Und dann habe ich noch was Schönes und das natürlich vom ÖFB Cup. Ich habe es wieder gemacht. Ich war nämlich im Stadion.
Ah ja, bei Weiz gegen Lustenau.
Wo die Sensation passiert ist. Also, Weiz gegen Austria Lustenau. Und der SC Weiz möchte ja bis 2024 in die zweite Bundesliga, weil dann hat man das 100-Jahre-Jubiläum und man baut schon recht fleißig an einem Verbindungsstück des Stadions zwischen der Tribüne hinter dem Tor und der Längsseite. Da wird so ein VIP-Club und Büroräumlichkeiten, ich glaube aus einer Holz- Tribüne wird das gebaut. Auf jeden Fall, du schaust sehr verwunderlich.
Sensationell, ich frage mich gerade, welcher Sponsor bei Weiz?
Ja, ist das ist die schöne Anekdote jetzt. Das fragen sich viele, wo das Geld herkommen sollte.
Krypto.
Und ich bin auf der Tribüne gestanden und neben mir so zwei, drei ältere Herren, dürften Weiz-Fans gewesen sein, dürften auch anhand des oststeirischen Dialekts aus der Region sein. Und dann führen sie halt, oder nein, es ist lang 0-0 gestanden und dann sagt der eine Weiz-Fan zum anderen, du, da ist es ein super Test, weil ob wir es in die zweite Liga schaffen oder nicht, das sehen wir eigentlich eh schon bei der Partie, weil das war gerade Glas, wenn wir heute gewinnen, weil dann brauchen wir gar kein Geld in die Hand nehmen, weil haben wir eh keins. Und das war eigentlich sehr lustig, weil ich frage mich auch, wie die aufsteigen wollen.
Aha. Ne, die haben halt die umgekehrte Mentalität, die haben halt tatsächlich die Mentalität, die Christopher Thibon einfordert. Wir glauben halt einfach dran, dass wir mithalten können und deswegen geht es dann. Regionalligist, oder?
Ich bin auch sehr gespannt, ja genau. Und da gibt es ja unter anderem Hertha Wels, die ja sehr wohl Geld in die Hand nehmen und es dennoch nicht schaffen. Also Man kann gespannt sein.
Wie geht's eigentlich Krypto-DSV Leoben?
Ganz kurz, weißt du, wie der Trainer von SC Weiz heißt? Christoph Mondschein.
Sensationell.
Ja. Nicht verwandt und... und oder verschwägert.
Aber wie macht er das beides gleichzeitig?
DSV Leoben,
das erklärt die lange Verletzungspause.
Geht es grundsätzlich gut. Aber, jetzt kommt das große Aber, sie werden vermutlich nicht aufsteigen, weil Voitsberg die Liga zerschießt und kaum Punkte liegen lässt und Leoben schon Punkte liegen gelassen hat und jetzt schon, glaube ich, 5 Punkte oder so hinter Voitsberg ist.
Schade, Carsten Bianca wäre ein schöner Rapid-Trainer.
Wird es nicht leicht. So, vielen Dank. Oder
ja, warte mal, aber jetzt wollte ich noch irgendwas...
Jetzt geht's da zu schnell, gell?
Ja, aber...
Hashtag DBLDB.
Aber das Lustige an dem Ding ist ja wirklich interessant. Und jetzt, was ich jetzt noch fragen wollte, wie haben Sie die Auslosung für den ÖFB Cup für Runde 3, glaube ich, Achtelfinale nennt man das dann?
Im
Oktober findet es statt, wenn ich mich alles täuscht. Wen schmeißt du diesmal raus, Fabio?
Berechtigte Frage, ich weiß
Riesentöter.
Nicht. Riesentöter. Ich weiß ja nicht, wo ich hinfahren werde. Was sind denn so? Es gibt ja auch nur mehr...
Hau mal Salzburg raus, du.
Ich war in Salzburg im Stadion, das hat nicht funktioniert.
Ah, ja, stimmt. Bei Salzburg geht's nicht, stimmt. Okay, da war es so 0-8, oder?
Genau. Ich schaue mal kurz die Auslosung an nochmal. Okay. Also Weiz spielt gegen Austria Klagenfurt. Es kann gut sein, dass ich dorthin fahre.
Zitat.
Ich glaube, es wird entweder Lafnitz gegen WRC oder Amstetten gegen Rapid.
Okay. Amstetten Rapid wäre schön. Zitat Peter Backhut vor dem Spiel gegen TSV McDonald's St. Johann in Pongau. Ich bin ja einen Tag vor diesem Cup-Duell interviewt. Und da hat er gemeint, morgen lasst er die spielen, die sonst nicht so zum Einsatz kommen. Aber ich meine, also morgen mit einer 1B, da hat er gemeint, er möchte nicht, dass das 1B genannt wird, weil die können alle dazu und wie auch immer. Und hat er telefoniert mit jemandem und gesagt, ja, na, morgen spielen die anderen. Aber ja, was denn, normal, mit Badeschlapfen. Ne? So. Aber sie waren dann knapp dran, glaube ich, zu verlieren. Also wahrscheinlich die falschen Badeschlapfen aufgezogen.
Ja. Aber es hat gereicht. Ich glaube, Last Minute 2-2-1 Treffer.
Badeschlapfen, so hat er, glaube ich, kann Wienerisch nicht. Ich kann gar nichts. Ich kann auch nicht Klaus Schmidt. Ich kann nicht mal Fabio Schaub nachmachen.
Ich kann gar nichts.
Das ist also, nein, wenn es um Dialekte Zitat. Geht, also großer Fan der Dialektik, aber bin Dialekte.
Gibt es niemanden, den du animieren kannst oder parodieren? Oder?
Animieren kann ich vieles, aber.
Nein, aber imitieren, so heißt es. Sorry.
Nein, ich fürchte wirklich. Also. Ich fürchte wirklich tatsächlich, ich könnte jetzt irgendwas probieren, aber es würde in einem Desaster enden.
Probier einen Marko Arnautović für mich.
Na, kann ich
bitte, komm, probier. Sag einmal, der Gin, wie das gesagt bei der Präsentation, der Gin ist super und den kann man super trinken, wenn du mit meiner Frau essen gehst. Also ungefähr, der dreimal super, glaube ich, gesagt und wenn du mit meiner Frau essen gehst.
Nein, ich kann Marko Arnautović nicht.
Ja, probier.
Der sagt dann die Bruder, oder?
Ja, probier mal.
Nein, ich kann es nicht.
Weil, Damen und Herren, Peter Wagner
wird nein, das ich kann machen. Es nicht. Doch, ich kann nicht
drei,
sagen, natürlich.
3, 2, 1.
Ich kaufe dein Leben.
Ja, war gut.
Ja, super.
Aber das ist ein sehr Spieler? Unangenehm gerade, gell? Du bist gerade wie so eine Schildkröte in den Kopf einziehen.
Ja, voll.
Das ist gerade extremst. Warum ist das? Das ist so gut.
Ja, weil es extrem schwierig ist, mir nachzumachen und weil man da nur tatsächlich scheitern kann dran.
Ja, in diesem Sinne.
Außerdem ist es ein bisschen, möchte ich natürlich Menschen mit Migrationshintergrund nicht durch zugespitzte, ja okay, dieser Podcast ist nicht politisch, ich weiß eh.
Ja. Ja, perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Nächste Woche nehmen wir wieder am Montag auf, oder?
Mhm. Ist ja komisch, oder? Weil da kommt jetzt eine neue Folge an einem Tag, wo keiner mehr erwartet.
Ja, Enttäuschung setzt immer Erwartung voraus, in diesem Sinne.
Guten Tag.
Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.